Kickers on Tape, der FWK-Podcast.
Servus zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Kickers on Tape, unserem Podcast. Nicht nur live zu sehen hier bei Facebook und bei YouTube, sondern eben auch live zu hören überall da, wo es Podcasts gibt. Bevor wir gleich loslegen, erstmal großes Dankeschön an euch für euer tolles Feedback für die ersten beiden Ausgaben. Wir hoffen natürlich, dass wir es weiterhin auch in der gewohnten Qualität euch liefern können. Und wenn wir schon über Qualität reden, das ist eine Überleitung, oder? Heute unser Gast in der zweiten Folge, unser, ja, wie ist die offizielle Anrede? Altkapitän, ehemaliger Kapitän, Basti Neumann. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Kickers on Tape, wir wollen ja bei diesem Podcast Leute im Verein vorstellen, im Team, hinter dem Team, die da natürlich auch eine großartige Arbeit leisten. Bei dir ist es ja noch was ganz Spezielles, du als ehemaliger Kapitän auch, der jetzt wieder so gesehen an Bord ist. Es ist ja auch jetzt so das erste richtige Club-Interview, wenn man so möchte, also Interview von Clubseite aus. Du bist schon länger jetzt wieder hier, seit dem Sommer, mittlerweile wieder gut eingelebt?
Auf jeden Fall. Ich kannte Würzburg ja schon von einer Zeit damals als Spieler. Wir haben uns hier immer wohlgefühlt und jetzt ist es auch noch so. Ich bin hier gut angekommen mit meiner Familie zusammen. Wir haben ein Häuschen gefunden und es ist wie früher.
Mhm. Wir haben ja auch die Leute im Vorfeld schon mal gebeten, ein paar Fragen zu stellen. Und da hat beispielsweise auch der echte Nick gefragt, was dir denn am meisten so an Würzburg gefällt, am Stadt wie auch am Verein?
Ja, generell die Weinberge natürlich als Weintrinker. Ich mag liebend gerne Rotwein. Und aber auch die alte Festung, die Marienfestung. Das Käppele ist natürlich auch immer ein schöner Ausflugsort für mich und meine Kinder. Die alte Mainbrücke mit dem Main zusammen, das ist schon eine tolle Stadt.
Mhm. Du hast insgesamt 66 Spiele gemacht für die Kickers, ehe du dann nach Duisburg bist. Ich meine, vielleicht kannst du mich auch gerne korrigieren, aber ich meine, irgendwo mal gehört zu haben, Würzburg war für dich die schönste Zeit in deiner Karriere. Aber warum bist du dann damals trotzdem weg?
Das habe ich auch genauso gesagt und es ist auch immer noch so. Es war meine schönste und meine erfolgreichste Zeit. Und ich glaube, jeder wusste es oder jeder weiß es, dass es damals für mich eine extrem schwierige Entscheidung war, ob ich hier verlängere oder ob ich nochmal eine Reise durch Deutschland mache. Ich habe mich damals dann entschieden, nochmal in die zweite Liga zu wechseln. Es ist dann anders gelaufen, wie ich es mir erhofft habe, aber damals war es die Entscheidung, die ich dann getroffen habe und für die zweite Liga, für die sportlichen Herausforderungen und gegen die liebe Würzburg.
Es gibt ja so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die stimmt, ja, aber die Familie wollte eigentlich bleiben.
Ist ja eine interessante Geschichte.
Stimmt's oder stimmt's nicht? Gab es eine Abstimmung im Hause Neumann damals?
Ja, die gab es sicherlich, ja.
Und, du musst jetzt keine Familie in den Internas verraten, aber...
Nein, sie gab es schon und es waren viele Stimmen für Würzburg. Meine Stimme war dann für Duisburg damals. Und aber meine Frau stand trotzdem hinter mir und meine Kinder auch. Wie gesagt, weil wir uns einfach hier wohlgefühlt haben. Es hat alles gepasst. Meine Frau hat gute Kontakte hier gehabt, gute Freunde hier gehabt und auch die Nähe zu Aalen, mein damaliger Club davor, war auch gegeben. Auch da haben wir viele Freunde gehabt. Deswegen war es, wie gesagt, eine rundum schwierige Entscheidung. Letztendlich ist sie dann für Duisburg für die sportliche Herausforderung gefallen.
Du kennst jetzt die zweite Liga mit den Kickers noch. Und inwieweit hat sich denn jetzt im Vergleich zu der Zeit damals, 2016, 2017, hier das Clubumfeld auch wirklich geändert? Gib uns da mal einen Einblick. Ich denke, viele können da vielleicht auch so gar nicht sich das so wirklich vorstellen. Ich meine, dass wir hier nicht jetzt den Multifunktionstempel Nummer 1 haben mit dem Dalle, ist das, denke ich, jedem klar. Aber es gibt ja noch mehr, was so dazugehört. Also die Trainingsplätze, die Trainingsbedingungen, inwieweit. Jetzt, da du wieder Einblick hast in den Verein, hat sich das denn vielleicht im Vergleich zu damals geändert?
Ja gut, man muss ja sagen, so lange war ich ja gar nicht weg. Ne? Ich glaube, es waren jetzt 2 Jahre, die ich, ja genau, gut 2 Jahre, die ich weg war. Hier am Stadion hat sich eigentlich nichts verändert. Die Trainingsbedingungen sind Randersacker, sind ja auch noch da. Was ich toll finde, was sich nicht geändert ist, ist das gleiche Personal noch hier in der Geschäftsstelle. Ich habe viele noch oder viele gesehen jetzt, die auch damals zu meiner Zeit noch da waren. Das finde ich toll und das sieht man dann auch, wie Kickers arbeitet. Ne? Und oben im NLZ hat sich schon einiges getan. Ne? Wir haben jetzt die 4 Plätze oben am Kreh. Ich hatte damals noch unter Stefan Schmidt haben wir ja damals da unsere Kabinen gehabt. Die sind ja jetzt auch wieder weg, sind jetzt wieder in Randersacker. Aber das Nachwuchsleistungszentrum hat sich schon einiges getan und da sieht man, dass da viel auf die Zukunft gebaut wird. Und da freue ich mich natürlich, da ein Teil zu sein. Aber ansonsten hat sich eigentlich nicht allzu viel verändert.
Damals dieses Jahr in der zweiten Liga war natürlich am Schluss dann, es hatte keinen schönen Ausgang. So. Und natürlich hat es damals viele Spieler auch wieder von Würzburg weggezogen. Du hast dich dafür entschieden, mit in die dritte Liga zu gehen. Das rechnen dir ja wirklich die meisten, oder wenn nicht sogar alle Kickers-Fans, bis also heute ganz, ganz, ganz hoch an. Also man könnte fast vom Kultstatus reden, des Sebastian Neumann in Würzburg. Du hättest damals auch wechseln können, hast es auch nicht getan. Warum? Ich meine, damals, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt bei Transfermarkt, also zur Winterpause 16/17, da hatte der feine Herr 750.000 Euro Marktwert, also da hätte bestimmt schon der ein oder andere Verein gesagt, den Neumann nehme ich.
Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich viele Angebote damals bekommen habe, auch lukrative, interessante Angebote, keine Frage. Kann ich das vorstellen, ich habe alles auf den Tisch gelegt, alle Angebote auf den Tisch gelegt, habe Kickers daneben gelegt, habe so ein Bild von mir als Kickerspieler daneben gelegt und habe dann halt abgewägt, wo für mich der beste Weg in Zukunft sein wird. Und am Ende ist dann wirklich Kickers geworden, weil ich ein tolles Jahr in der zweiten Liga hatte, weil wir ja leider dann am Ende auch abgestiegen sind und ich wollte dann auch einiges wieder gut machen. Ich wollte dann in der nächsten Saison hier bleiben, um dann eventuell den direkten Wiederaufstieg zu schaffen und da wollte ich wieder ein Teil mit dabei sein und das war auch Gedankengänge von mir, warum ich dann auch hier geblieben bin.
Mhm. Leon schreibt uns oder hat eine Frage gestellt, was denn das schönste Erlebnis war in deiner aktiven Zeit für die Kickers?
Für die Kickers, das schönste Erlebnis.
Gibt es da ein Spiel, was du dann irgendwie noch rauspicken kannst?
Ich glaube, das ist für viele ein schönes Erlebnis gewesen. Das 3-0 vor Weihnachten.
Ich hatte es jetzt auch gerade spontan im Kopf. Gegen Stuttgart.
Gegen VfB Stuttgart. Ich glaube, das war einfach ein Highlight. Wir hatten ein volles Haus, kurz vor Weihnachten, das Fest stand vor der Tür und wir hauen die Stuttgarter, glaube ich, schon verdient 3-0 weg und danach noch die Weihnachtsfeier, das war so ein rundum gelungener Tag.
Damals noch mit einem Benjamin Pavard, der damals noch bei Stuttgart gespielt hat, dann wurde er Weltmeister, jetzt ist er bei den Bayern.
Gegen Kevin uns hat Großkreuz. Er keine Chance gehabt.
Genau, gegen uns hat er keine Chance gehabt. Kevin Großkreuz, absolut. Der glaube ich mag uns, der mag uns glaube ich grundsätzlich schon mal nicht, ja, der hat jetzt egal mit welchem Verein in Würzburg nicht sonderlich viel holen können. Ja, also das 3-0, ja, ich kann mich auch noch erinnern, ich bin danach auf Familienweihnachtsfeier, ich bin gelaufen wie auf Wolken, das kannst du ja denken, ne?
Ich hatte Ohrenschmerzen von einem Torschreien oder Toransagen.
Ja, danke. Aber da geht man natürlich auch gern mal aus sich raus, ne? Vor allem bei so einem Spiel.
So soll's sein.
Wenn wir uns jetzt mal deine Karriere angucken, mal weg von Würzburg, ich gebe dir jetzt mal einen Namen mit an die Hand und ich bin gespannt, ob du damit was anfangen kannst. Tim Stappmann. Wenn du jetzt sagst, nö, ist auch okay.
Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber...
Passt schon. Tim Stappmann spielt aktuell bei Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga, war aber Teil einer Fernsehserie, FC Arbeitslos hieß die. Da ging es um arbeitslose Fußballprofis, die lief auf RTL Nitro. Und er hat ähnlich wie du ein Herzproblem, eine Verdickung des Herzmuskels. Und so war es bei ihm. Bei ihm war es einfach so, hat er Ausbildung gemacht bei Leverkusen, war auch beim Club, aber keiner wollte ihn, weil alle Angst hatten. Alle hatten Schiss, irgendwie was falsch zu machen. Jetzt kennen wir auch deine Geschichte. Du warst bei Hertha, Profi, U21-Nationalspieler und dann kam diese Diagnose. Ich weiß ich die Diagnose nicht genau, auf jeden Fall, du hattest akute Herzprobleme. Wie war das denn bei dir? Also, weil ich meine, klar, du bist dann wieder bei Aalen gelandet, aber war auch da so die Geschichte, dass vielleicht auch der ehemalige Arbeitgeber oder der ehemalige Verein auch da vielleicht ein bisschen das Vertrauen hat missen lassen?
Die Ärzte, viele Ärzte haben es missen lassen, beziehungsweise viele Ärzte haben mir keine andere Option gegeben, weil es einfach Statuten vom DFB gibt, die ja einfach mal so sind und wo meine Herzkrankheit quasi reinfällt. Mhm. Und dementsprechend war ich zu dem Zeitpunkt nicht sporttauglich. Und zu dem Zeitpunkt war es dann auch schon zu 99% klar, dass ich aufhören muss mit dem Leistungssport, und weil es einfach nicht viele Optionen gab. Und dann kam ja die Geschichte mit Daniel Engelbrecht, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, der erste Fußballer, der sich einen Defibrillator einpflanzen lassen hat,
okay,
zu dem ich dann Kontakt aufgenommen habe und wir viele Gespräche geführt haben und er mir dann einen super Tipp, da bin ich ihm heute noch dankbar, gegeben hat, zu einem Arzt zu gehen, der ihm auch geholfen hat. Davor bin ich in Deutschland rumgereist, habe viele Ärzte besucht und einfach auch zu wissen, was muss ich jetzt außerhalb vom Fußball fürs normale Leben, was brauche ich da, wie schlimm ist meine Herzkrankheit und oder was für Lösungen, Optionen habe ich. Und dann gab er mir den Tipp, zu seinem Arzt zu gehen, da bin ich dann kurz vor Weihnachten hingegangen und der gab mir dann wieder Hoffnung. War ein Weihnachtsgeschenk natürlich damals für mich, dass es eine Option ist, wenn ich mir einen Defibrillator einpflanzen lasse, dass es dann auch wieder mit dem Leistungssport weitergehen kann. Und dann war es natürlich die Entscheidung über Weihnachten für mich, mit meiner Familie zusammenzuhocken und zu überlegen, was machen wir jetzt? Meine Frau war da schwanger. Gehen wir weg vom Leistungssport, gehen wir in ein geregeltes Leben, sage ich mal so, oder probieren wir es nochmal? Und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin Kämpfer. Und ich gebe nicht so leicht auf und es war für mich einfach zu einfach. Herzkrankheit auf einmal und da soll es keine Option geben. Nee, es war alles zu einfach für mich und deswegen bin ich den Schritt gegangen damals und habe mir den Defibrillator, meinen Schutzengel, wie ich immer sage, einpflanzen lassen. Und Vertrauen aber vom Vereinsseite war immer gegeben. Also ich hatte immer stetigen Austausch mit den Vereinsverantwortlichen vom VfR Aalen, die mir dann auch, mein Vertrag ist auch noch ausgelaufen damals.
Also du warst zu diesem Zeitpunkt schon
beim VfR Aalen, genau.
Okay.
Und der Vertrag ist dann auch damals ausgelaufen und die dann gesagt haben, okay, wir versuchen es. Wir geben dir einen neuen Vertrag, leistungsorientiert, und wir schauen einfach mal, wo die Reise hingeht. Und ich wusste, wenn ich hier keine Probleme habe, dann wusste ich, dass ich mit meiner Art und Weise, mit meiner Mentalität einfach es schaffen kann, wieder zurückzukommen in Fußballgeschäft. Und so ist es dann auch gekommen.
Also ich habe diese Serie gesehen und habe wirklich dann, als es um diesen Tim Stadtmann ging, echt direkt, das ist Wahnsinn, an den Basti denken müssen, weil er halt eben auch gesagt hat, die Vereine waren sich nicht sicher. Die wollten nicht so richtig die Verantwortung wirklich dann dafür übernehmen. Was machst du? Du hast auf einmal einen herzkranken Fußballer. Du kannst natürlich sagen, ja, das kriegt man schon hin. Dann liegt er auf einmal auf dem Platz und was machst du denn dann? Ja, deswegen finde ich es ja sehr nobel von Aalen, und dass die auch gleich gesagt haben, hey, klar, warum nicht, wenn die Ärzte sagen, go, dann probieren wir das. Und bei den Kickers so gesehen, hat die ärztliche Abteilung ja auch gesagt, dem Basti, den nehmen
wir. Ja, ich habe ja dann in der dritten Liga beim VfR Aalen dann eine komplette Saison durchgespielt gehabt und keine Probleme mit dem Herzen gehabt, und dann kam ja Hollerbach und hat angefragt gehabt.
Aber warst du da in dieser Zeit, als diese Diagnose kam, schon auch öfter davor zu sagen, okay, ich lasse es bleiben, oder war für dich von Anfang an klar, dass du es auf alle Fälle nochmal probieren willst? Mal unabhängig jetzt von der Meinung anderer, du für dich.
In erster Zeit war es schon so, dass ich gesagt habe, okay, ich höre auf. Wie gesagt, meine Frau war gerade schwanger, es gibt auch noch ein Leben nach dem Fußball, damit habe ich nie ein Problem gehabt. Und dann kamen ja auch die Meinungen der Ärzte, die dann auch gesagt haben, ja, es ist wirklich so, dass deine Krankheit das nicht hergibt, weiter Leistungssport zu betreiben. Und deswegen war in erster Zeit schon so der Gedanken da. Habe ich mich schon anderweitig umgeschaut, was ich jetzt mache. Ich habe ja damals eine ganz normale Ausbildung gemacht, ob ich die wieder aufnehme oder ob ich dort mal schaue, da irgendwie in den Beruf reinzukommen. Und dann kam dann wirklich die Geschichte mit dem Engelbrecht und das gab mir neue Hoffnung. Und da
habt ihr heute noch Kontakt?
Wir haben ab und zu Kontakt, ja.
Also wir müssen das jetzt nochmal zusammenfassen. Du warst Fußballer auf dem Weg, ich sag mal, in die Bundesliga. Ja, Hertha ist jetzt auch nicht die schlechteste Adresse, wenn es um Jugendarbeit geht und um Ausbildung von Bundesligaspielern. So, dann kommt auch diese Geschichte mit den Herzproblemen dazu. Du stehst kurz vorm Karriereende, dann doch wieder zurück in die zweite Liga, dritte Liga, zweite Liga und auf einmal kommt die Hüfte. Es war ja auch noch so, wenn ich mich jetzt dunkel erinnere, die Saison in Duisburg damals, die lief ja generell auch nicht so rund. Ja, das war ja dann auch das Abstiegsjahr, glaube ich, oder ich glaube Duisburg ist am Ende der Runde dann abgestiegen in die dritte Liga. Also da gab es von Anfang an, war ja Sand irgendwo im Getriebe und bei dir, wenn man jetzt so das Bild bemüht, Sand in der Hüfte. Jetzt mal ganz ehrlich, da ist man doch komplett am Verzweifeln dann auf einmal, oder?
Ja, klar, schon. Zumindest fragt man sich, was der Körper mit einem macht. Ich meine, ich habe immer eigentlich auf meinen Körper geachtet, habe immer auf die Ernährung geachtet, war von der Mentalität her immer einer, der Leistungssport betrieben hat und da kommt man schon ab und zu dann im Zweifeln, warum, was hat man falsch gemacht, was kann man besser machen, was kann man anders machen. Aber es geht so schnell, du hast im Training einen Unfall mit einem Gegenspieler und verknackst die Hüfte und erholst dich nicht mehr und kannst einfach nicht mehr machen und da ist man auch so ein bisschen gefangen dann und so fühlt man sich dann auch.
Also das war schon, ich weiß, die Hüfte ist wieder aufgerissen, glaube ich, bei einem Spiel gegen die U19.
Genau.
Aber die Verletzung davor war auch im Training. Also auch, das war jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, eine Hüftfehlstellung und
nein,
das hätte eh irgendwann
genau
so kommen müssen,
das
sondern dumm gelaufen.
Genau. Einfach dumm gelaufen, einfacher Trainingsunfall, was gar nicht schlimm aussah im ersten Moment und was auch gar nicht sich schlimm anfühlte. Also ich bin dann zum Physio und zu den Ärzten gegangen, habe gesagt, ein bisschen Hüftprobleme, habe danach noch ein bisschen weiter trainiert, die wurden dann immer schlimmer und dann wurde ich halt richtig untersucht und dann kam dann halt auch die Diagnose, lassen wir es jetzt dabei, also eine schwere Diagnose und dann nahm alles seinen Lauf.
Aber da war, ich meine nochmal, du hattest Probleme mit deinem Herz. So, ich würde jetzt ja sagen, Herz ist fast nochmal ein Stückchen krasser als eine Hüfte, ja. Also, aus der Herzgeschichte kämpfst du dich raus und bei der Hüfte sagst du dann aber, nee. Das passt jetzt ja irgendwie nicht ganz zur ersten Geschichte. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
da bist
schon.
Du der Kämpfer und jetzt auf einmal sagst du aber so,
ja.
Nee, jetzt beende ich die Karriere. Da war noch was anderes, oder?
Nein, wenn du jeden Tag aufstehst und Schmerzen ohne Ende hast und dich die ersten 10 Minuten, nachdem du wach geworden bist, gar nicht richtig hochkommst und da irgendwie versuchst, da Treppen runterzukommen, das unmöglich scheint und auch im Training immer wieder die Schmerzen hochkommen, dann hast du irgendwann, und da bin ich ganz ehrlich gewesen, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sage, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr auf Fußball. Das ist einfach so. Und ich bin zum Training gefahren, die ersten 10 Minuten waren es gut und dann kamen Schmerzen, stechende Schmerzen, dann musste ich abbrechen und dieses Spiel, das ging ja eine Zeit, das war ja nicht von heute auf morgen, das ging über anderthalb Jahre fast und irgendwann sagst du dann auch für dich, okay, es ist jetzt einfach so, es geht nicht anders, ich habe alles versucht, ich kann in den Spiegel schauen und sagen, okay, du hast wirklich alles dafür getan, du hast dich 2-3 Mal zurückgekämpft, hast immer wieder einen Rückschlag erlitten und irgendwann, bin ich ganz ehrlich, hatte ich einfach keine Lust mehr und habe dann einen Schlussstrich gezogen.
Das ist ja so ein, glaube ich, auch weit verbreitetes Ding, vor allem natürlich auch im Fußball und im Profisport im Allgemeinen, dass da ja der Voltaren der beste Freund ist oder Schmerzmittel jeglicher Art. Also da, ich glaube, in der 11 Freunde war mal ein Bild von Fußball und ihren Verletzungen, also vor allem die Torhüterfinger. Da war ja, glaube ich, am Ende von der Karriere keine Kapsel ganz.
Glaube ich.
Also du beendest die Karriere in Duisburg, gehst in die Sportinvalidität, also hast die beantragt, angemeldet, das muss man ja auch dann irgendwie über die Genossenschaft, glaube ich, tun und so. Und dann hast du in einem Interview mit den Fränkischen Nachrichten gesagt, auf die Frage, wie es denn ausschaut, eigentlich mal wieder zurück nach Würzburg, da wäre ich sehr gerne bereit. War denn der Kontakt nach Würzburg nie abgerissen oder ist er dann erst wieder in der Phase entstanden?
Er war nie abgerissen. Also das kann man auch klar sagen, dass ich immer Kontakt hierher hatte, sei es zu Michael Schiele immer noch oder selbst zu Schuppi. Wir haben immer ständig gesprochen, gefühlt nach jedem Spiel haben wir uns ausgetauscht. Aber auch mit dem Verantwortlichen Daniel Sauer hatte ich einen stetigen Austausch. Und es war ja natürlich klar, ne, dass wenn ich Eine gute Zeit, die hatte, meine beste Zeit, die hatte, das natürlich dann auch Anfrage, wie es hier ausschaut, ob es eine Möglichkeit gäbe, zurückzukommen, ist natürlich klar und so war es dann auch.
Naja gut, und vor allem, wenn man jetzt auch sieht, wie schnell es dann ging, also viel Bedenkzeit hat man sich wahrscheinlich da in Würzburg auch nicht erbeten, wahrscheinlich höchstens, um zu gucken, wo man dich unterbringt, oder?
Anscheinend habe ich gute Arbeit geleistet oder man mag mich.
War der Ruf noch ganz gut? Also das wäre jetzt auch eine Frage von Nick gewesen, was sich dazu bewegt hat, wieder zurück nach Würzburg und zu den Kickers zu kommen. Ich denke, das haben wir schon mal beantwortet. Niklas fragt im Endeffekt das Gleiche, was ich jetzt auch fragen würde, was du für eine Rolle in Würzburg spielst. Also was genau ist jetzt deine Jobbeschreibung? Also was du jetzt hier machst, ist eine, verbessere mich, Wiedereingliederung, nennt sich es, glaube ich, gell?
Wiedereingliederungspraktikum.
Praktikum, Wiedereingliederungspraktikum. Was jetzt genau ist die Jobbeschreibung von dir?
Naja, was macht man als Praktikant? Kaffee holen?
Bring mich nicht auf Ideen jetzt. Bring mich nicht auf wie, ich weiß, wen ich beim nächsten Heimspiel anrufe. Einmal Kaffee in die Kabine.
Nein.
Nee, also was sind deine Aufgaben? Mit welchen Aufgaben hat man den Praktikanten Neumann denn betraut bei den Kickers?
Nein, also ich bin in einem Team, in einem NLZ-Team quasi mit dabei, zusammen mit Ralf Santelli und Felix Däubert unter der Leitung von Jochen Säuling. Versuche ich meine Erfahrungen, die ich in meiner Karriere gemacht habe, an den Jugendspielern weiterzugeben. Sei es auf dem Platz, sei es Tipps geben, kleine Tipps geben, Stellung des Fußes zum Beispiel oder Verbesserung der Schusstechnik oder Kopfballspiel oder in den Zweikämpfen, aber auch außerhalb des Platzes, gerade in Zeiten, wo es halt nicht so gut läuft, ne, Verletzungszeiten oder auch mal, wenn man mal Probleme vielleicht in der Schule hat und gerade nicht klar ist im Kopf. Und da versuche ich schon meine Erfahrungen den Jungs mitzugeben, aber auch versuchen wir im NLZ-Team quasi Konzepte auszuarbeiten und so quasi unseren Trainern, den Jugendtrainern zu unterstützen, weil das große Ziel muss es einfach sein, in Zukunft da ganz viele Jungs so hoch wie möglich zu bringen, am besten zum Profi.
Wie wird es denn angenommen von den Jungs? Also vor allem natürlich, ich meine, die Fußballerische, ihnen zu zeigen, wie man Fuß stellt und so, denke ich, das kriegt wahrscheinlich jeder Trainer hin mit den dementsprechenden Scheinen. Das wird wahrscheinlich nicht das Problem sein. Aber ich denke vor allem die psychische Geschichte, das ist schon was, wo man wahrscheinlich als Profi, als Ex-Profi ein bisschen mehr an die Jungs weitergeben kann. Also jetzt auch im Vergleich zu anderen Trainern.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn man selbst Spieler war und die Jungs auf einen hochschaut und sagt, hey, der war schon mal da, wo ich hin will. Auf den muss ich vielleicht hören, weil wenn der schon mal da war, dann weiß der, wie das abläuft. Und so das Gefühl habe ich, dass die Tipps, die wir geben oder ich gebe, die sehr gut angenommen werden und auch umgesetzt werden und da auch auf meine Meinung quasi gezählt wird.
Was wären denn jetzt mal auf das NLZ gesehen, was wären denn so Punkte, wo du sagst, das muss ein Spieler mitbringen, wenn er in so einem Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum wirklich auch Erfolg haben will? Auf was wird da geachtet? Ich glaube, also jetzt aus meinen rudimentären Kenntnissen, bei mir hat es nie zu mehr wie Kreisliga gereicht, aber ich denke, das Fußballerische allein ist es gar nicht so sehr, oder? Also das Fußballerische Können.
Ist ein Teil davon auf jeden Fall. Erstmal musst du Spaß haben an dem, was du machst. Ne? Ich glaube aber, das hat jeder. Und dann musst du die richtige Einstellung mitbringen. Die Einstellung heißt, besser zu sein als gestern. Besser zu sein als dein Konkurrent zum Beispiel. Du musst eine Mentalität mitbringen, Spiele gewinnen zu wollen. Ob es ein Trainingsspiel ist oder ob es ein Flankenspiel im Training ist oder ein Spaßspiel im Training oder selbst das Wettkampfspiel am Wochenende. Diese Mentalität musst du mitbringen als Jugendspieler. Und wie gesagt, das Wichtige ist, an den Basics zu arbeiten. Das ist halt die fußballerische Technik. Das ist wirklich das A und O heutzutage. Neben aber auch den körperlichen Aspekten. Heutzutage wird das Spiel immer schneller, immer kräftiger, immer stärker. Du musst einen Körper aufbauen, der dich nicht so leicht wegdrücken lässt. Und das sind alles viele Bausteine, die man da braucht, um den Weg quasi hochgehen zu können. Und ja, aber das A und O bleibt einfach die Basics, die Technik. Und das versuchen wir unseren Jungs zu vermitteln.
Dennoch ist es aber doch schon so, wenn man dich jetzt so hört, du bist jetzt auch kein Lautsprecher. Du bist jetzt auch keiner, der... Also Instagram ist an dir komplett vorbeigegangen.
Was ist das?
Ja, genau. Ja. Facebook ist jetzt auch nicht so deins. Bist bei TikTok? Das sein können. Ich weiß es nicht.
Vielleicht.
Okay, also Sebastian Neumann hat noch einen MySpace-Account.
Ja. Nee.
Du bist jetzt nicht der Lautsprecher. Dennoch warst du auf dem Platz schon so ein bisschen der Führungsspieler. Du sagst Mentalität, der nach vorne geht, der Spiele unbedingt gewinnen will. Dennoch sehen wir natürlich schon auch viele Bundesligaspieler, die jetzt nicht diejenigen Leitwölfe sind, die nach vorne streben. Also ich denke, in der Mannschaft brauchst du so Leute, ja. Aber du hast doch auch andere, bei denen jetzt dieser Wille nicht so ausgeprägt scheint, und die schaffen es ja doch. Also weißt du, dieses immer wieder gewinnen wollen. Ich will es keinem unterstellen, dass er nicht immer gewinnen will. Aber dieser unbedingte Wille, den sieht man, finde ich, halt bei den Führungs- und Leistungsträgern ganz besonders. Aber es gibt auch viele auf dem Platz, bei denen man es vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick so sieht.
Ja, aber das unterscheiden dann wahrscheinlich die Top-Spieler von den ganz Großen. Das ist ein Teil, was ein Ronaldo von, um ganz hoch zu greifen, ein Ronaldo vom anderen Bundesligaspieler oder Bundesligaspieler unterscheidet.
Der geht aber natürlich auch nicht die extra Meile, der läuft ja, glaube ich, auch grob nochmal den extra Marathon. Also wenn du auch so immer hörst, was er zum Teil noch an extra Trainingseinheiten nachlegt.
Aber das brauchst du, um erfolgreich zu sein. Da bin ich
fest überzeugt. Das ist dann auch so sowas, was du den Jugendspielern auch eventuell mitgibst an die Hand.
Genau, das versuchen wir als Team den Jungs mitzugeben.
Trotzdem bleibt aber doch so ein bisschen, ist es doch schon wirklich dann nur noch reduziert auf den Fußball, oder? Also wenn ich jetzt so an früher denke, also ich habe es jetzt bei Arne im Podcast war noch erwähnt, so früher in Günter Netzer neben der Karriere noch schnell eine Diskothek aufgemacht. Heutzutage mit den Fußballern, entweder spielen sie Fußball auf dem Platz und trainieren oder spielen sie abends auf der Playstation. Also so irgendwie das Leben außerhalb, für viele ist das doch, glaube ich, schon auch im Profibereich reduziert auf das Wesentliche. Gute Ernährung, abends nicht um die Häuser ziehen, tralala.
Das ist richtig. Ich sage immer, du musst Opfer bringen, wenn du nach oben willst. Das ist halt wirklich so, dass du in dem Alter 14 noch nicht, aber 16, 17, dass du abends mal nicht rausgehen kannst mit deinen Jungs, dass du nicht Spaß haben kannst mit deinen Jungs, weil du Sonntag früh um 10, 11 ein Spiel hast, weil du dich vorbereiten musst Samstagabend. Und das ist immer, sag ich immer, Opfer bringen in dem Fall, sich dann zu entscheiden, okay, ich versuche alles, um Profi zu werden, oder ich gehe den anderen Weg und mache das so halb, dann ist es meine Meinung, dann wird das nichts. Und heißt jetzt nicht, dass du keinen Spaß mit deinen Freunden haben darfst. Es gibt auch noch andere Tage, glaube ich, unter der Woche. Aber gerade am Wochenende ist es entscheidend und da musst du dich dann auf die Punkte konzentrieren, die dir wichtig sind.
Was wäre denn der größte Fehler von den, was du jetzt schon gesagt hast, was wäre denn so der allergrößte Fehler, den man als Jugendspieler machen kann?
Es kommt schon alles von alleine. Ich werde schon Profi. So eine Einstellung zu haben, zu sagen, ja, ich habe so viel Talent, ich brauche nicht viel machen, ich werde schon Jahr für Jahr meine Leistung bringen und dann werde ich irgendwann Profi und dann läuft es von alleine und dann kommt das Geld schon in die Taschen. Das ist so eine Einstellung, die, glaube ich, überhaupt nicht funktioniert.
Wenn ich mir damals in der Bezirksliga nicht den Knöchel gebrochen hätte, dann wäre ich die Einstellung ist von etwa, ja?
Genau, so zum Beispiel. Ausreden suchen gehört dazu, die Schuld auf andere schieben, aber da und da,
ja.
Sowas zum Beispiel.
Wenn du jetzt dein Praktikum, Wiedereingliederungspraktikum ist ein langes Wort,
ja,
gemacht hast,
ja,
was ist denn dann? Was passiert dann? Gibt es schon konkrete Pläne?
Das ist eine gute Frage.
Hast du ja schon, mein Praktikum heißt ja auch, ich gucke mal den Job mal an, danach möchte ich den gerne machen, hauptberuflich.
Ja, also mein Praktikum ist ja gekoppelt mit einem Studium.
Mhm.
Ich studiere ja nebenbei Sportökonom.
Okay.
Genau. Und das ist so Teil in Praktikum bei den Würzburger Kickers und ein Teil dann auch das Studium. Und das geht jetzt bis März 2022. Und danach hoffe ich, dass ich so eine gute Arbeit hier gemacht habe, dass ich dann hier einen Job, eine Festanstellung bekomme.
Das so ist mir natürlich auch. Schauen wir nochmal zurück jetzt in die aktuelle zweite Liga. Ja. Wir haben jetzt nicht gerade eben die beste Phase, muss man mal so sagen. Aber es ist eine Phase, die dir auch bekannt vorkommen sollte.
Das ist richtig, ja.
Also nehmen wir mal die Rückrunde 16-17, beziehungsweise ich habe es gerade eben jetzt auch schon mal angekündigt oder gerade schon auch schon mal angesprochen mit Duisburg. Da vor 2 Jahren lief es jetzt, oder 3 Jahre, sind schon 3 Jahre, weiß gar nicht, 2 Jahre.
2.
Lief es jetzt auch nicht so optimal. Was würde denn, ohne da jetzt jemandem Wasser abgraben zu wollen, was würde in der aktuellen Situation der Kapitän Neumann seinen Gefolgsleuten, seiner Mannschaft, seinen Jungs in der Kabine mitgeben?
Boah, das ist schwierig jetzt für mich hier, weil ich ja so viel Einblick jetzt gar nicht mehr habe. Aber damals war es halt wirklich immer getreu dem Motto, nie aufgeben, niemals aufgeben. Ich weiß, es klingt immer so ein bisschen Alibi-mäßig, aber so war es dann halt wirklich. Immer dran glauben. Der Glaube ist, glaube ich, auch entscheidend, aus dieser Situation rauszukommen. Damals war es, ja, hat uns das festgehalten, dass wir ja eigentlich nicht mehr viele Punkte gebraucht hätten, um drin zu bleiben. Jetzt ist es ein bisschen anders. Du bist aber auch in der Vorrunde noch. Damals war es ja die Rückrunde. Also wenn wir tauschen, dass wir dieses Jahr die Rückrunde erfolgreich bestreiten, so wie damals die Hinrunde, dann würde ich das unterschreiben. Aber ich glaube, der Glaube an die eigene Stärke, an das Selbstvertrauen ist extrem wichtig.
Mhm. Hoffen wir das Beste. Wenn wir jetzt nochmal in die aktuelle Mannschaft schauen, sticht jetzt einer für mich so ein bisschen raus. Jetzt nicht, weil er von allen der Beste wäre, aber weil es so gesehen ein Jugendspieler ist, Domi Meisel. Letztes Jahr schon die ersten Profi-Einsätze in der dritten Liga gehabt und jetzt spielt er, gut, wahrscheinlich jetzt am Samstag wird er nicht spielen, aber jetzt spielt er aktuell Stamm, kann man sagen. Auch die letzten Spiele wirklich 90 Minuten durch. Tolle Entwicklung, kommt noch mehr aus dem NLZ. Also, ich meine, du hast ja so ein bisschen jetzt auch die Spieler so im Blick in den nächsten Jahrgängen, so U17, U19.
Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich habe Domi Meisel jetzt auch in den letzten Spielen natürlich gesehen und mir gefällt es, was er macht, weil er Gas gibt, weil er auch das Selbstvertrauen ausstrahlt und hoffe natürlich, dass viele aus dem NLZ auch quasi ihn als, ja, wie soll ich sagen, so als ja,
Vorbild,
ja, so eine Art viel, Vorbild nimmt und mal auf ihn schaut, was er gemacht hat oder was er macht, wie er spielt. Da gibt es einige Jungs, die gerade U17, U19, die mir gefallen, die mir positiv aufgefallen sind, die man aber noch ein bisschen schleifen muss, weil da auch noch viel Bedarf ist, aber die auf einem guten Weg sind.
Inwieweit hat sich denn da auch vielleicht der Zulauf jetzt, bei dem Corona-Jahr wahrscheinlich jetzt schwer zu sagen, aber inwieweit hat denn sich jetzt so der Zulauf zum NLZ, zum Bundesliga-NLZ auch erhöht, dass mehr Spieler es versuchen möchten als vielleicht vorher?
Ist
ja ein Einblick, oder?
Boah, ja, schon. Ich meine, wir sind ein relativ junges NLZ, ne? Ich glaube, Bundesliga-NLZ seit einem Jahr. Und da sind halt viele Strukturen noch am Anfang der Zeit, ne, wo wir noch viel Arbeit auf uns zukommt. Und trotzdem merkt man schon auch im Umfeld, dass immer wieder hört man, ja, bei den Kickers, da geht was, gerade im NLZ, da wird viel umstrukturiert, da wird viel entwickelt, da ist Fortschritt zu sehen und das kriegt man schon mit und das ist schön zu sehen oder zu hören.
Ganz anderes Thema.
Oh.
Ganz anderes Thema. Weihnachten steht vor der Tür.
Ja.
Es geht zur Familie, habe ich gehört.
Mhm.
Nach Berlin.
Mhm.
Wie ist denn Weihnachten zu Hause? Also ihr fahrt jetzt zu deinen Eltern ins Hause Neumann oder wo geht's hin?
Wir fahren zu den Schwiegereltern, genau.
Aha, okay.
Aber meine Eltern wohnen nicht weit weg. Mhm. Also ich sag mal, eigentlich ist Weihnachten bei uns ganz groß. Ich habe eine große Familie. Und dann packen wir immer alle zusammen am 24. und dann am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir dann bei meinen Schwiegereltern, zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir dann bei meinen Eltern und dann kommt die ganze Sippschaft zu uns und dann, weil man sich ja auch nicht so oft sieht, dann ist es immer ein schöner Tag, ein schönes Zusammensein und dieses Jahr wird es wahrscheinlich anders laufen. So einen Plan haben wir ehrlich gesagt noch nicht. Man muss sich ja an den Auflagen halten. Aber ich glaube, wir werden uns das trotzdem schön machen.
Na, dann wünschen wir dir auf alle Fälle schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Wir sind eigentlich auch schon so gut wie durch, Basti. Wir haben noch eine Frage offen von Janni.
Ja? Okay.
Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
Okay.
Mit. Kommt gleich bestimmt. Ja, echt? Jetzt wollte ich schon sagen, jetzt kommt der Sportler durch. Ich esse sowas ja nicht, weil ich bin ja... Warst du, das ist vielleicht auch nochmal so interessant, was warst du für ein Sportlertyp? Warst du einer, ich meine, du sagst gesunde Ernährung, das ist ja das eine, aber so die letzten Jahre immer dieser große Trend, nur noch vegan und Körner und keine Ahnung was?
Ich habe schon auf meine Ernährung geachtet, aber so wie es für mich, für meinen Körper am besten ist. Das habe ich dann im Laufe der Zeit meiner Karriere rausgefunden, was gut für mich ist, was ich vor dem Spiel essen muss, was ich nach dem Spiel essen muss. Das sind dann Erfahrungswerte, die ich dann einfach gesammelt habe und dementsprechend habe ich dann auch meine Ernährung umgestellt oder beziehungsweise so meine Ernährung gehabt. Aber vegan oder Vegetarier, das war ich alles nicht. Also da so extra Ernährungsgedöns hatte ich nicht, nee.
Und wir haben ja schon gehört, das Gläschen Wein muss auch ab und zu sein.
Absolut, ich bin Weintrinker durch und durch. Ich mag einen roten Wein abends mal zum Essen zu trinken oder auf der Couch mit der Frau. Also bin ich Liebhaber, ja.
Aufpassen, gibt Flecken. Dann bedanke ich mich bei dir.
Sehr gerne.
Ich denke nochmal, auch wenn es jetzt schon ein paar Monate hier bist, nochmal stellvertretend, auch im Namen aller Kickers-Fans, schön, dass du wieder hier bist.
Danke.
Auf eine schöne und hoffentlich erfolgreiche Zeit. Auch vielleicht über das Wiedereingliederungspraktikum hinaus.
Ich hoffe es natürlich.
Ja, dann dir soweit danke und kleiner Hinweis natürlich an euch. Wenn ihr Lust habt, dann lasst uns einfach jetzt mal ein Like da. Entweder hier bei Facebook oder bei YouTube. Gerne auch ein Abo. Und unseren Podcast findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch da dürft ihr uns gerne mal eine schöne Bewertung schreiben und ein Abo dalassen. Und dann freuen wir uns. In 2 Wochen hören wir uns dann wieder zum nächsten Kickers-Update. Bis dahin. Macht's gut, ciao.
Kickers on Tape, der FWK-Podcast. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.